MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Ob Vinted, eBay-Kleinanzeigen oder auch Hofflohmärkte hier in München, Secondhand-Börsen und auch Läden boomen. Und das ist ja super, denn alles, was ein zweites Leben bekommt, ist auch gut für die Umwelt. Auch Pfarreien können sich in diesem Bereich engagieren. Stefan Giegelberger ist Umweltbeauftragter seiner Pfarrei St. Emmeran in München. Ja, und seit Jahren gibt es dort einen Umsonstmarkt und ein Repair-Café.
Ich denke, wir können mit diesem Umsonstmarkt ein gutes Zeichen setzen gegen die Verschwendung in unserer Gesellschaft und für maßvollen Konsum. Und dass wir eben die Güter, die wir haben, möglichst lange einsetzen. Und beim Umsonstmarkt finden die Güter eben ein zweites Leben bei jemand anderem. Zum Zweiten eben, dass wir Einnahmen generieren, die wir dann eben wieder für Klimaschutz, für Artenschutz ausgeben.
Das Prinzip des Repair-Cafés ist einfach. Freiwillige aus der Pfarrei reparieren kaputte Gegenstände ganz unterschiedlicher Art.
Wir haben zum Beispiel eine Fahrradwerkstatt oder Elektrogeräte, zwei Elektriker, die sich da auskennen. Und jetzt erstmals seit neuem eine Dame, die gut nähen kann.
Alles auf Spendenbasis, also jeder gibt so viel, wie ihm die Reparatur wert ist. Spenden gesammelt werden auch mit dem Umsonstmarkt, erklärt Stefan Giegelberger.
Das ist kurz gesagt ein Flohmarkt auf Spendenbasis. Spende in zweierlei Hinsicht. Wir kriegen die Waren von den Leuten gespendet. Die werden zu uns gebracht. Die Leute, die dann anschließend was mitnehmen, die geben einen kleinen Beitrag als Spende an uns, den wir dann wieder für ökosoziale Zwecke einsetzen.
Die Pfarrei hat damit schon Bäume pflanzen lassen oder Photovoltaikanlagen auf Krankenhäusern in der dritten Welt mitfinanziert. Hauptsache, es kommt dem Umweltschutz zugute. Bewahrung der Schöpfung steht als Aufgabe ja schließlich schon in der Bibel.
Deswegen denke ich, ist es auch ein klassischer kirchlicher Auftrag. Das ist der eine Aspekt, aber der zweite eben auch. Ich denke, wir wissen heute alle, dass unser ökologischer Fußabdruck zu groß ist. Wir müssen was tun. Wir brauchen momentan drei Erden, wenn wir einfach so weiterleben, wie wir momentan leben. Und wenn wir das nicht reduzieren, sind die Ressourcen irgendwann aufgebraucht.
Wer sowas auch schon mal in seiner Pfarrei aufziehen wollte oder jetzt gerne würde, kleiner Tipp.
Also es kommt darauf an, wie viel man macht. Wenn man jetzt nur den Umsonstmarkt macht und sonst nichts, dann ist es wirklich überschaubar. Und da kann ich einfach nur sagen, einfach mal losschießen und ausprobieren.
Also kein großer Aufwand, kann man selber auch einmal ausprobieren. Einfach mal jetzt noch in den Keller oder auf den Dachboden und da zum Beispiel den alten Spiegel mal abstauben oder Bücher aussortieren und ab damit zum Umsonstmarkt. Jeder siebte Mensch in Deutschland konsumiert Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Ist man abhängig davon, kommt man alleine aus der Sucht kaum heraus. Hilfe bietet der Kreuzbund und um den geht es in der aktuellen Folge von Total Sozial mit meiner Kollegin Lydia Jäger.
Genau, der Kreuzbund ist ein katholischer Verein der Caritas und er ist der größte Sucht-Selbsthilfeverband in Deutschland. Allein hier im Diözesanverband München und Freising gibt es über 80 Selbsthilfegruppen. Und zwar nicht nur für Suchtbetroffene, sondern auch für ihre Angehörigen. Denn die leiden auch massiv an der Erkrankung des betroffenen Familienmitglieds.
Das weiß deine Gesprächspartnerin auch in deiner Sendung, denn sie ist in ihrem Leben oft mit Alkoholsucht in Berührung gekommen.
Ja, sie hat wirklich viele Erfahrungen mit dem Thema Alkohol gemacht.
Ich bin Kind aus einer suchtbelasteten Familie. Mein Vater war alkoholkrank und ich habe natürlich auch wieder einen alkoholabhängigen Mann geheiratet. Ich habe ja nur ganz kurz getrunken und da war mein Sohn schon aus dem Haus. Es hat niemand gemerkt, bis ich 1998 zusammengebrochen bin.
Heute kann Sonja Egger sagen, ich habe meine Alkoholsucht erfolgreich bekämpft. Beim Kreuzbund engagiert sie sich mit Herzblut und hilft dort anderen Betroffenen. Für Angehörige von Suchtkranken hat sie ein eigenes Entlastungstraining mitentwickelt. Das nennt sich KETA.
Wie sieht dieses Training aus? Also was lernt man da?
Ein halbes Jahr lang treffen sich die Teilnehmer einmal im Monat in einer festen Gruppe und dabei geht es um Themen wie Kommunikation, Verantwortungsübernahme, Kinder in suchtbelasteten Familien. Man bekommt dort allgemeine Infos über Sucht, also was passiert da eigentlich im Körper. Und gemeinsam mit einer Referentin erarbeiten sich die Teilnehmer dann selbst, was ihnen hilft.
Bei KETA bekommen einfach die Angehörigen Handwerkszeug. Wie kann ich mit der Sucht des Betroffenen umgehen, ohne mir selbst zu sehr zu schaden?
Für viele ist es ein erster Schritt, dass sie erkennen, ich muss einfach was verändern.
Der Kreuzbund bietet hier also konkrete Hilfestellung mehr zum Keter-Entlastungstraining für Angehörige von Suchtkranken. Und warum es sich auch auf die Betroffenen positiv auswirken kann, hören Sie in der aktuellen Folge von Total Sozial hier im MKR oder jederzeit als Podcast unter münchner-kirchenradio.de. Von München nach Rom mit dem Fahrrad. Das ist schon eine ganz schöne Tour. Missbrauchsbetroffene aus dem Erzbistum München und Freising nehmen diese Herausforderungen jetzt auf sich. Ab Samstag heißt es für sie, in die Pedale treten und Gas geben. Meine Kollegin Pauline Erdmann begleitet die Teilnehmenden bei ihrer Tour und sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Pauline, warum gibt es eigentlich diese etwas speziellere Wallfahrt von Missbrauchsbetroffenen?
Genau, es geht darum, dass die Opfer mehr wahrgenommen werden möchten und auch dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Es geht vor allen Dingen um eine Veränderung im Umgang mit Betroffenen und eine Veränderung in der Aufarbeitung, die ja unheimlich wichtig ist. Das Ganze steht unter dem Motto, wir brechen auf, Kirche, bist du dabei? Und dann fahren wir 60 bis 100 Kilometer am Tag nach Rom und am Ende steht dann dort die Papstaudienz an. Und da wird dem Papst dann auch ein Geschenk überreicht. Es ist ein Kunstwerk in Form eines Herzes und einer der Betroffenen sagte, es spiegelt mein Herz wider. Es ist zerrissen, zerstört, kantig, eckig, gebrochen und durchsichtig. Und das fand ich war eine sehr starke Aussage.
Und damit soll eben auch der Papst auf das Schicksal der Missbrauchsbetroffenen aus dem Erzbistum aufmerksam gemacht werden. Ein schweres Thema, natürlich auch für die Missbrauchsbetroffenen selbst. Warum fährst du jetzt da mit und wie fühlt sich das für dich an?
Ja, du hast es gerade schon gesagt, ein schweres Thema, ist aber auch eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe, medial diese Gruppe begleiten zu dürfen und ganz gespannt, was da auf mich zukommt. Mich interessieren auch die Beweggründe der Betroffenen, weil ich weiß nicht, wenn mir so etwas widerfahren wäre, ich diesen Schritt gehen könnte mit dem Fahrrad dann nochmal nach Rom, um mich dieser Situation zu stellen.
Also da hat man schon viel auf sich genommen und dann nimmt man auch noch diese Fahrradtour auf sich, weil man anders keine Aufmerksamkeit bekommt. Du bist 10 Tage mit dabei, so lange dauert die ganze Tour, ist schon eine ganz schöne Strapaze. Da wirst du ja sicher dann auch Zeit haben, mit den Betroffenen darüber zu sprechen, warum sie das tun. Es ist ein schweres Thema, es ist auch eine sportliche Herausforderung, aber gibt es auch etwas, worauf du dich jetzt da freust?
Ja, ich freue mich auf ganz vieles. Also ich freue mich unheimlich auf diese Tour, aber ich freue mich auch auf die Begegnung, auf die Gespräche und ich freue mich tatsächlich auch auf diese Grenzerfahrung. Es ist ja eine Grenzerfahrung, ja, irgendwie in zweierlei Ausmaß. Man hat einmal die körperliche Grenzerfahrung. Ich bin noch nie 10 Tage am Stück solche Touren Fahrrad gefahren. Und es ist auch eine seelische Grenzerfahrung.
Du sagst es schon, das ist eine Mordstour und die Strecke München-Rom in 10 Tagen mit dem Radl, die schüttelt man sich nicht einfach aus dem Handgelenk oder die kommt nicht einfach aus der Wade. Hast du dich da in irgendeiner Form vorbereitet?
Da hast du mich jetzt erwischt. Schwierig. Also thematisch habe ich mich tatsächlich vorbereitet und mit dem Thema auch durch mein Theologiestudium viel auseinandergesetzt. Körperlich war das jetzt so eine Sache, ne? Also das Wetter war die letzten Tage nicht so optimal. Eigentlich die ganzen letzten Wochen, wo ich mir vorgenommen hatte, so ein bisschen zu fahren. Und dann war ich auch noch krank und ja, krank und mit Husten. Auch nicht so die beste Idee, Fahrrad zu fahren.
Also Vorbereitung hätte besser laufen können. Die nächsten 10 Tage, beginnend mit Samstag, machen sich Missbrauchsbetroffene aus dem Erzbistum München und Freising mit dem Fahrrad auf den Weg zum Papst nach Rom. Und wir im Münchner Kirchenradio mit deiner Hilfe, Pauline, wir begleiten die ganze Fahrt und halten natürlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dem Laufenden über die einzelnen Etappen und natürlich auch über das Ergebnis und die finale Botschaft an den Papst. Maibowle, Tanz in den Mai, Maibaum, alles bekannte Dinge, die auch heute noch beliebt sind. Also alles neu macht der Mai, hat jetzt diese Woche ja begonnen. Aber was ist eigentlich der Hintergrund von Maiandachten, also Maiandachten? Dazu jetzt mehr in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Maiandacht, erklärt von Lydia Jäger.
Maiandachten zählen zu den am weitesten verbreiteten und beliebtesten Andachtsformen in der katholischen Kirche. Es handelt sich dabei um einen Wortgottesdienst, bei dem die Gottesmutter Maria verehrt wird. Da der Mai der schönste Monat des Jahres ist, soll er der schönsten aller Frauen gewidmet sein. Außerdem gibt es eine Verbindung zwischen Maria und dem Monat Mai, weil in dieser Zeit alles grünt und blüht. Als erste und schönste Blüte der Erlösung gilt Maria als Frühling des Heils. Die Mai-Andachten finden meist abends statt. In der Kirche wird dazu eine Marienstatue oder ein Marienaltar besonders festlich mit Blumen geschmückt. Wenn die Andacht von einem Priester oder Diakon geleitet wird, kann dieser am Ende auch den sakramentalen Segen erteilen. Man geht davon aus, dass die ersten Mai-Andachten im 18. Jahrhundert in Italien gefeiert wurden. Von dort aus verbreiteten sie sich im 19. Jahrhundert über die Schweiz, Frankreich und Belgien. Die allererste Mai-Andacht auf deutschem Boden wurde übrigens vor genau 175 Jahren hier bei uns im Erzbistum München und Freising gefeiert. Und zwar von drei Ordensfrauen vom Orden der Schwestern vom Guten Hirten am 1. Mai 1841.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.